Also wir sind ja schon einen Weg gegangen miteinander, gell? Die einen hier im Gottesdienst, die anderen vielleicht über Podcast. Wir haben mal angefangen mit Einblick ins Reich Gottes. Wir haben so wie ein Fenster auf da, um mal ein Panorama zu sehen. Dann haben wir über Gemeinschaft geredet im Reich Gottes. Wie sieht das aus im Reich Gottes? Wie sieht es aus in dieser Welt? Dann über Vergebung. Und heute geht es darum, wie sieht Dienen aus im Reich Gottes? Das ist ein bisschen gross gewachsen. He? Okay. Ist das okay, wenn ich nicht von Diener und Dienerinnen rede? Wenn ich einfach nur Diener kann nehmen, das würde es für mich ein bisschen einfacher machen. Aber ich kann auch sehr gut umstellen. Die Predigt geht einfach 5 Minuten länger. Gut. Also, danke vielmals. Danke vielmals. Ich weiß ja nicht, was du dir für Vorstellungen machst, wenn du das hörst, dienen im Reich Gottes. In der Regel entstehen ja dann Bilder in einem oder kommen dann irgendwelche Gedanken zu sein oder auch Bibelstellen und so. Vielleicht denkst du spontan an die Szene, wo Jesus die Jünger die Füße wäscht, oder? Oder wo Jesus gelehrt hat, hey, wer wirklich gross will sein von euch, der soll der Diener von allen sein. Aber heute geht es eigentlich nicht in erster Linie darum, wie wir den Menschen dienen. Wie wir das machen, das beauftragt von Jesus, sondern heute geht es echt darum, wie dienen wir Jesus. Das ist der erste Dienst, oder? Und habt ihr gewusst, dass echt alle Menschen irgendetwas dienen? Wir sind alle Diener, sogar wenn wir das Gefühl haben, wir sind völlig frei. Auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, und sogar wir. Wir sind zwar zur Freiheit berufen, ja das stimmt, zur Freiheit zum Dienen. Aber alle Menschen dienen irgendwo. Die einen dienen der Karriere und riskieren ihre Gesundheit. Die anderen dienen dem Geld. Oder man dient irgendeinem Mensch oder Güter kann man auch dienen. Und dann muss man sich schon fragen, wie finde ich das denn eigentlich raus? Wie finde ich raus, wem ich diene oder was ich diene? Wie finde ich das raus? Und ich glaube, die beste Methode ist wahrscheinlich zu überlegen, wo fließen meine Ressourcen hin? Und mit Ressourcen meine ich, wo fließt meine Lebensenergie hin? Wo fließt mein Geld hin? Wo fließt meine Zeit hin? Ich glaube, das sind wahrscheinlich die 3 wesentlichsten Punkte, oder? Und wenn wir diesen Fluss mal ein bisschen verfolgen würde, dann kommst du am Schluss darauf, wem oder was du dienst. Also, wir haben eigentlich gar keine Wahl zum Dienen. Ich sage es mal so, wir haben gar keine Wahl zum Dienen. Nicht dienen oder dienen. Wir können uns höchstens überlegen, wem dienen wir oder was für Güter wir dienen wir. Keine Ahnung. Vielleicht denkt jemand, nein, ich bin natürlich ein Diener von Jesus. Manchmal, wenn irgendjemand etwas sagt oder lehrt, dann steht manchmal einem innen etwas auf, oder, wenn man nicht einverstanden ist. So, nein, ich diene natürlich Jesus, ich diene nicht dem Geld und ich diene nicht der Karriere. Aber ich habe oft einmal den Eindruck, dass wir in der Gefahr stehen, unsere Rolle zu vertauschen. Anstatt, dass wir Diener vom Herrn sind, lassen wir uns von Jesus bedienen. Und das ist manchmal ganz fein. Vielleicht merkt man das manchmal erst, wenn man etwas darüber gehört oder sich selber darüber Gedanken macht. Jesus ist ja nicht der Geist aus der Flasche und die Fee, die uns 3 Wünsche zur Verfügung stellt, oder? Sondern er ist wirklich der Herr. Und er steht uns auch nicht einfach zur Verfügung, damit wir unser christliches Leben auf die Reihe bringen. Oder überhaupt unser Leben. Er ist nicht eigentlich in erster Linie da, um uns zuzudienen, obwohl er das auch macht. Aber der Unterschied ist wirklich, diene ich Jesus oder brauche ich Jesus als Krücke für mein Leben, um mein Leben auf die Reihe zu bringen, und wenn ich es auf die Reihe brauche, dann kann er wieder gehen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei vielen Drögeln erlebt habe, die zum Glauben gekommen sind. Dass sie Jesus gebraucht haben, um frei zu werden, und wenn sie frei waren, haben sie sich bedankt und haben Jesus nicht mehr gebraucht. Also für uns auch die Frage, für was brauche ich, wie ist das bei uns? Wie sind die Rollen in deinem und in meinem Leben verteilt? Auch da wieder, da findest du auch recht gut raus, indem du mal zum Beispiel auf deine Gebete achtest. Du musst dich mal achten, wenn du mit Jesus, darauf achten, wenn du mit Jesus redest. Ich glaube, dort kann man unter anderem herausfinden, wer wem dient. Wie oft versuchen wir einfach bei ihm etwas abzuholen? Oder ihm zu sagen, dass er etwas für uns erledigen soll? Und wie wenig kommt er vielleicht manchmal zum Zug und sagt, Jesus, okay, und was steht in deiner Agenda? Was ist heute bei dir angesagt? Der John Wimber, er hat das auf eine schmerzhafte Art und Weise müssen erleben. Ich lese euch ein kleines, oder erzähle euch ein kleines Geschichtchen. Er ist eingeladen worden an eine Konferenz mit mehreren tausend Leuten. Und er sitzt vor auf der Bühne in der Reihe mit ein paar anderen Pastoren. Und dann kommt er so leicht mit Jesus ins Gespräch und sagt, Herr, es ist so gut, einfach da zu sein. Ich bin so froh, dass du mich hier angebracht hast. Ich liebe das, wenn du mir so Türen auftust. Und es ist so still in dem Gebet drin und kommt plötzlich die Stimme von Jesus und sagt, ich habe dich gar nicht hierher gebracht. Und er war unglaublich geschockt und Angst haben ihn überfallen. Er sagt, du hast mich nicht hierher gebracht. Sagt er laut, unfähig, den Schock für sich zu behalten. So dass der Sitznachbar fragt, wie haben Sie etwas gesagt? Und er sagt, nein, ist schon gut. Aber in Wirklichkeit hatte er Schweißausbrüche und geflüstert, Herr, du hast mich nicht hierher gebracht. Sagt Jesus, nein. Ja, warum bin ich denn da? Dann sagt er, hey John, es ist immer die gleiche Sache. Du bist immer noch auf der Suche nach deiner Identität. Und dann hat er davon berichtet und gesagt, Herr, aber ich will doch mit dir zusammen unterwegs sein. Ich will doch Beziehung zu dir. Und dann sagt Jesus, ja, dann lass auf mich und weniger auf Menschen. Und Gott hat wirklich seinen Finger auf einen Wunderpunkt von seinem Leben gelegt. Denn es war so, dass die Leute, die ihn eingeladen haben, ihn förmlich bedrängt. Du musst kommen. Und er hat sie natürlich nicht wollen, enttäuschen. Er wollte nicht, dass sie beleidigt sind. Und so hat er dem Friedenslieb einfach Ja gesagt für den Dienst. Und als er so da sitzt, wird ihm schmerzhaft bewusst, dass er irgendwie den Blick auf den Vater, auf Jesus verloren hat und dass es nur um sein Wohlbefinden gegangen ist. Und um Identität und um Selbstbestätigung und so etwas kommst du natürlich über, das ist nur ein riesen Anlass. Und er hat gesagt, Herr, vergib mir. Es hat ihm wirklich weh getan. Und dann kommt eine Passage, die hat mich selber mega berührt. Dann sagt Jesus, das habe ich schon. Keine Sorge, ich werde dich nicht verlassen heute, ich werde dich nicht blamieren. Du wirst es gut machen heute so oben, aber wenn du das nächste Mal eine Einladung bekommst, lass uns einfach darüber reden. Wie sollen wir Jesus dienen? Wie soll denn das aussehen? Oder was hat er für eine Vorstellung? Also das eine, was ich heute vorwegnehme, ist, ich glaube, Jesus hat allen Grund, uns zum Dienst zu verpflichten. Und zwar, weil er alles für uns gegeben hat. Aber wirklich einfach alles. Ich zähle so ein paar Sachen auf. Auch manchmal reden wir davon, dass Jesus uns errettet und erlöst hat. Und unter dem Strich wissen wir gar nicht so genau, okay, von was jetzt und was erlöst und wie ist das gegangen. Ich denke, er hat uns von unserer Erbsünde befreit. Erbsünde, das ist das, was Adam und Eva in die Welt hineingebracht haben. Unter der ist auch jeder Mensch. Und er hat uns aber auch von unserer eigenen Schuld befreit. Er heisst, er hat unsere Krankheiten getragen. Er hat bewirkt, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Das heisst in der Bibel, wir sind von der Grossmacht, von der Sünde freigekauft. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können, aber wir müssen nicht mehr. Und da finde ich etwas unglaublich Gewaltiges. Er hat uns vom Fluch losgekauft, der über alle Menschen ist, die nicht versöhnt sind mit dem Vater und im Ungehorsam stehen. Und er hat uns von der Herrschaft von Satan freigekauft. 1. Petrus 1,18. Und er hat dafür gesorgt, dass wir nicht in der Hölle landen. Als ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, vielleicht ist das für die einen von uns einfach nur Theorie und Theologie. Vielleicht haben dich diese Sachen gar nie wirklich berührt. Nicht in der Hölle zu landen, nicht mehr unter der Herrschaft von der Sünde zu sein. Du hast vielleicht nie das Gefühl gehabt, ein verlorener Mensch zu sein. Und dann verstehe ich auch, dass du keinen Löser brauchst. Das ist ja logisch. Das berührt mich nicht. Du hast vielleicht nie ein zerbrochenes Herz gehabt, wie jetzt gerade vorhin der John Wimber, wo man tief betrübt ist und so ein bisschen einen inneren Zerbruch erlebt hat. Vielleicht über deine eigene Gottlosigkeit und über deine sündige Art. Also, wenn man das nie erlebt hat, ich könnte mir vorstellen, dass es einige so geht, wo man in einem christlichen Elternhaus gross werden, wo christlich erzogen worden sind, oder? Und schon ziemlich brav sind, bevor sie sich überhaupt mit Gott versöhnen lassen. Aber das ist ein Grund, oder Motivation kommt auch aus diesen Sachen raus. Wenn das wirklich in meinem Leben gegriffen hat, dann wäre das Grund, um Jesus zu dienen. Und ich finde, er hätte einfach das Recht, uns aufgrund von dem zu verpflichten, uns in Dienst zu nehmen. Aber da kommt auch wieder seine Grösse raus. Er macht es nicht. Es gibt ganz einen tollen Vers, ich habe den am Anfang schon gelesen, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wenn mir jemand will dienen will, dann muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Also wer mir dient, der wird auch den Vater ehren. Aber der Anfang, wenn mir jemand dienen will, scheinbar lässt er alle Menschen die Wahl. Dort, wo er die 10 Aussetzungen geheilt hat und nur einer ist zurückgekommen und hat ihn danken, da geht ins Gleiche rein. Er hätte können sagen, warum danken dir mir nicht? Und hätte sollen zurückkommen, mindestens Opfer bringen und mich ehren. Er hat das einfach gelassen. Und ich glaube, dass ihm das manchmal auch Veto hat. Er hat sich in Menschen investiert, am Schluss mit dem eigenen Leben, ohne zu wissen, ob und wie wir darauf das reagieren. Darum, er lässt es frei. Er sagt nicht, hey, ich habe dich jetzt gerettet und jetzt musst du mein Diener sein, gehauen oder gestochen, das ist die Aufgabenliste. Und hey, wenn du mir willst dienen, dann musst du dort sein, wo ich bin und mir nachfolgen. Ja, wieso sollen wir Jesus dienen? Zum Beispiel, weil er der beste Chef ist auf der Welt. Die heutige Welt und der ganze Himmel hat nie einen besseren Chef gesehen wie Jesus. Auch in seinem Charakter. Es ist zwar für uns ein bisschen komisch, wenn Jesus von sich sagt, oder wenn ich jetzt würde sagen, hey Leute, ich bin wirklich sanftmütig und ich bin von Herzen demütig, dann klingt das komisch, gell? Aber genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat gesagt, hey, ich bin sanftmütig. Ich bin wirklich von Herzen demütig. Und er ist ein Menschenfreund. Ihm kann ich das wirklich abnehmen. Aber ich meine, wer von euch hat einen Chef? Und wie sind unsere Chefs heute, oder? Wer kann von sich aus sagen, hey, ich habe einen genialen Chef, der hat einen tollen Charakter, der führt und leitet wirklich gut? Es sind nicht viele. Aber Jesus ist so einer. Das ist der Grund, warum wir ihm dienen können unter anderem. Oder er hat gelebt, was er gelehrt hat. Das ist auch ein erstaunliches Wort aus dem Matthäus, wo Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Und eigentlich könnte man das von einem Gott erwarten. Oder Götter sind doch da, dass man ihn dient, oder? Dann bringt man Opfer und überhaupt und Ehrerbietung und Anbetung. Und Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen, dass mir dient wird, sondern zum Dienen. Und mein Leben hinzugeben. Und vielleicht ein weiterer Grund, warum wir dazu kommen können, Jesus zu dienen, ist, es gibt keine bessere Dienststelle. Du wirst keine bessere Firma finden, wie Reich Gottes Firma. Ich glaube, das, was wir tun für Jesus, das ist so weitreichend, das ist so nachhaltig und das strahlt bis in die Ewigkeit hinein. Und das sind die kleinen und die grossen Sachen. Und ich glaube, wenn wir etwas wirklich Wichtiges und Sinnvolles tun wollen, dann bewerben wir uns am besten bei Jesus, so mit dem Bild hineinbleiben. Also wenn du sagst, hey, ich will nicht einfach auf dieser Erde abtreten als Nummer 50, sondern ich möchte eine Spur hinterlassen. Und wer weiß, ob wir in 2000 Jahren noch von dir reden. Das ist mir letztens bewusst geworden bei den Aposteln und den Menschen aus der Bibel. Hey, die haben vor 2000 Jahren gelebt. Und wir reden heute von denen und wir lehren heute von denen. Das ist doch unglaublich. Und vielleicht möchtest du auch etwas Bedeutsames tun. Vielleicht möchtest du auch etwas Wichtiges tun. Etwas, was wirklich Sinn macht und etwas, was sehr nachhaltig ist. Dann lass dich von Jesus einladen. Zu einer außergewöhnlichen Mannschaft. Es gibt auch andere Gründe, warum wir manchmal Jesus dienen. Einer kann sein, unsere Suche nach Identität. Ich denke, wir haben sehr viele Leute, die in unserer Gemeinde mithelfen. Und dann haben wir ja noch das Reich Gottes. Gell? Das Reich Gottes ist nicht identisch mit Gemeinde. Das Reich Gottes drückt sich unter anderem in der Gemeinde aus. Aber das Reich Gottes ist viel weiter. Und viele von uns sind auf irgendeine Art Dienst. Sei das hier in der Gemeinde oder darüber aus. Im Missionswerk und überall. Ich staune immer wieder, wo Leute von euch überall drin sind und Herzblut investieren und Geld und Zeit. Die Frage ist manchmal dort auch nach der Motivation. Wir nicht alle dienen einfach aus einem reinen Herz und aus lauter Dankbarkeit. Das vermischt sich immer irgendwie, mehr oder stärker. Zum Beispiel auf der Suche nach Identität. Und jemand hat mal ganz gut gesagt, Identität entsteht aber nicht aus der Arbeit, die ich für ihn tue, sondern aus der Beziehung, die ich zu ihm habe. Also die Intimität mit Jesus ist identitätsstiftend. Und ich merke, ich habe auch schon oft bei mir gemerkt, dass man mal verwechseln, oder? Dass ich finde, hey, meine Arbeit, die schafft mir Identität. Oder? Durch meine Arbeit bin ich jemand. Das ist auch nicht weiter schlimm. Und ich glaube, das mischt sich auch. Aber wir müssen uns vielleicht dem immer wieder bewusst sein. Und Ehrgeiz, dann nochmal die Geschichte von John Wimber. Er hat gesagt, er sei extrem ehrgeiztrieben gewesen. Und es ist ihm um Erfolg gegangen. Und er hat wirklich Erfolg gehabt. Bis er Jesus wieder einmal zitiert hat. Er war wirklich eine Grösse im Reich Gottes, der John Wimber. Also wenn du das nicht weißt, dann lass dir das heute sagen. Im 20. Jahrhundert war er einer der führenden Leiter. Er hat gesagt, hey, ich bin Experte in Sachen Gemeindebau. Ich bin kreuz und quer das Land geflogen. Ich habe Pfarrer und Gemeinden gelehrt, wie sie ihre Mitgliederzahlen verdoppeln und ihr Budget verdoppeln können. Und die Leute haben mich gelobt dafür und geliebt. Und ich habe gedacht, Gott gefällt das sicher auch. Ich habe sehr viel für ihn da. Als sein Diener natürlich. Aber die Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich war auch kein Tyrann gewesen. Ich habe auch niemanden unterdrückt oder geistlichen Missbrauch betrieben. Ich habe mich einfach gesehen als jemand, der der Gemeinde zeigt, wie sie wachsen können. Und das ist ja beileibe keine schlechte Sache, oder? Menschen für Jesus gewinnen, der örtlichen Gemeinde zuführen. Das Problem ist einfach dort hineingelegen, dass meine Motivation nicht wirklich rein war. Ich wollte erfolgreich sein. Ich habe meine Identität auf meinem Erfolg aufgebaut. Ich habe vor allem mir dient und nicht meinem Herr. Und das ist etwas, was mich geistlich total zermürbt hat. Aber schließlich hat der Herr mich auf die Seite genommen. Ich war ziemlich auf der Schnur von meinem Dienst, wo der persönliche Ehrgeiz motiviert war, durch menschliche Kraft und nicht durch göttliche Salbung. Und ich habe dann im Gehorsam gegen Gott habe ich meine Gemeindeaufbauseminar völlig gestrichen. Ich habe alle meine Unterlagen und meine Tafeln und meine Statistiken. Ich habe das alles zusammengepackt. Ich bin heimgegangen und ich habe gewartet, bis mein nächster Dienst auftaucht. Das hat wirklich seinen Dienst eingestellt. Und ich habe gewartet. Und ich habe gewartet. Und ich habe gewartet. Und dann hat er gesagt, Herr, Zeit verrinnt. Herr, wann fange ich wieder an, Menschen zu rufen, in deine Nachfolge, ihnen von dir zu erzählen? Dann hat Jesus gesagt, komm zu mir. Dann sagt er, Herr, ich bin Evangelikale, Evangelikale, die evangelisieren. Und auf das ist die Kirche am meisten angewiesen. Dann sagt Jesus, schließ dein Büro ab, steck dein Telefon auf, bet mich an und tu viel Briecken. Und dann hat er ihm die Geschichte erzählt von Martha und Maria. Und das ist die Geschichte, die John Wimber immer furchtbar aufgeregt hat, weil er gefunden hat, die eine, das ist so eine Fullenzerin. Und ich kann einfach umsitzen, ich bin Aktivist, ich muss Sachen erledigen, ich muss Menschen besuchen. Und dann sagt Jesus, und bin ich unter denen? Ja, sicher, du bist auch drunter. Ich mache das schließlich für dich. Er sagt, nein, das tust du nicht. Du tust es für dich. Du willst einfach erfolgreich sein. Und das hat mich dermaßen getroffen. Gott hat auch dort wieder voll den Finger auf den Kern von meinem Herz gelegt. Hey, niemand von uns ist ein John Wimber. Ich glaube, wir müssen das für uns abbrechen. Aber die Haltung, ich glaube, die können wir auch bei uns sehr gut manchmal finden und uns auch ehrlich überlegen oder in den Spiegel schauen. Hey, wie bin ich eigentlich unterwegs? Warum mache ich, was ich mache? Warum arbeite ich in der Cafeteria? Warum tue ich Tüchli waschen, warum tue ich den Rahmen besorgen? Mache ich das, weil ich extrem begabt bin, zum Rahmen besorgen? Warum mache ich, was ich mache? Wenn ich etwas gemacht habe, bin ich auf Lob angewiesen. Wenn du etwas gut machst, erwartest du von den Leuten, dass sie dich loben? Oder kannst du im Stillen einen verborgenen Dienst tun, einfach von Jesus und dich glücklich und happy fühlen? Also es gibt völlig unterschiedliche Gründe, im Reich Gottes zu dienen. Und dann ist zum Nächsten kommen, was macht denn eigentlich so ein Diener von Jesus? Also ich glaube, was die Jünger 3 Jahre lang gemacht haben, ist einfach Jesus beobachten. Was macht er? Wie macht er es? Wenn macht er es? Wenn macht er es auch nicht? Wie geht er mit den Sachen um? Und jemand hat gesagt, das tiefste Wesen von Dienst ist, unser Leben für jemand anderes zu leben. Und das ist, weiss Gott, eine schwierige Aussage. Mein Leben für jemand anderes leben? Ja, was ist denn mit meinem Leben, oder? Könnte man sich fragen. Ich denke zum Beispiel, Mütter mit 3 Kindern, die können gar nicht anders. Die müssen fast ihr Leben für Kind leben. Aber das ist das Leben, das Jesus uns scheinbar dazu beruft. Ein Diener tut, was er gerne möchte, erledigt haben. Das heisst, die ganze Schöpfung ist ihm unterworfen. Er hat ein riesen Reich und da steht ein Haufen Arbeit da, die gemacht werden muss. Und dort drin rechnet er mit uns. Und vieles von dem, was wir im Reich Gottes machen, ist bei weitem nicht so spektakulär, wie wir uns das vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir alle vielleicht auch nur insgeheim uns wünschten, wir hätten vielleicht einen von diesen 5-fältigen Diensten, oder? Apostel, Prophet, Lehrer, Evangelist. Und wenn nicht das, vielleicht ein Ältester sein von der Gemeinde oder eine Älteste. Oder vielleicht spezielle Geistesgaben, Prophetie und Krankenheilung. Ist es nicht so, dass uns die Sachen immer auch wieder ein bisschen vorschweben? Und jetzt bist du nicht falsch demütig. So zündest du hin in deinem Herz. Ist es nicht so, dass das schön wäre? Tatsache ist, dass, glaube ich, im Reich Gottes, dass es meistens sehr unspektakulär zu und her geht. Dass der Dienst für Jesus manchmal so aus einfachen Handgriff besteht, wo vielleicht nicht einmal jemand sieht. Ausgelöst durch Mitleid und Barmherzigkeit, dass diese Sachen uns treiben. Vielleicht Sachen zu machen, die andere nicht machen wollen, weil sie sich zu gut fühlen dazu. Und manchmal Sachen zu machen, die Jesus uns vielleicht aufträgt, die uns gar keine Lust machen. Hat er dir auch schon Sachen gesagt, die du sollst tun und du hast keinen Bock gehabt? Also die nicken, dann würde ich sagen, du hast doch zeitweise wirklich Jesus als Herr. Denn wenn wir dann folgen, oder, dann ist wirklich unser Herr. Wir sind einmal an einer Konferenz in der Schleife mit ein paar tausend Leuten. Das war, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag gewesen. Ich sitze am Sonntag am Morgen, bin ich immer früh wach und Lucia hat noch geschlafen. Und dann sitze ich so am Tisch und dann habe ich gedacht, oh nein, die Leute in der Schleife, die jetzt aufräumen bei strömendem Regen, die dem extrem leid, die dem Champagner leid. Dann hat Jesus gesagt, ja, geh noch helfen. also ich kann schon gerne an Jesus reden, aber... Dann habe ich gedacht, oh nein, hey, machst du das? Oh, ich muss die Luzi weg und sagen, Luzi, ich bin dann weg und so und überhaupt. Und ich habe es tatsächlich gemacht. Also, hat es ein gutes Ende genommen, Poeta, komm noch. Ich habe wirklich angerufen in die Schleife. Ich habe gesagt, hey, brauchen die noch Hilfe und so? Dann haben sie gesagt, nein, wir haben genug Leute. Also die Frage ist, wo hört unser vermeintlicher Dienst für Jesus manchmal auf, wenn er Sachen von uns verlangt oder erwartet, die wir nicht bereit sind zu geben? Wenn es uns etwas kostet. Ich diene auch gerne, wenn es flutscht, oder? Aber was ist, wenn er Sachen von mir will, wo man gegen den Strich geht, wo mich etwas kostet, ich bin müde und jetzt wird er nochmal etwas, bin ich dann auch bereit zu dienen? Und ich glaube, das wäre sicher ein Merkmal von einem Dienen. Und Dienen ist manchmal wirklich hart, aber vor allem hart für den Charakter. Es bedeutet, sich immer wieder selber zurückzunehmen. Wenn wir vorher gesagt haben, der Dienst an Jesus ist vor allem das Leben für andere Leben. Das bedeutet, ich muss mich zurücknehmen. Und dann kommt dann manchmal auch die Angst, was ist denn, wenn ich mich zurücknehme? Gehe ich dann leer aus? Das wirst du nie. Du wirst nie leer ausgehen. Für das steht Jesus gerade. Oder zum in biblischen Wort kleiden, die ganze Sache mit sich selber verleugnen, oder? Was machen die von Jesus auch noch aus? Es gibt eine tolle Stelle in einem Psalm. Da wird beschrieben, wie Knecht und Mägd funktionieren. Da heißt: Voll Erwartung blicken die Knechte auf die Hand ihres Herrn. Aufmerksam schauen die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin. Ich habe schon ab und zu so Spielfilme gesehen, wo du genau das kannst beobachten. Irgendeine Auslegungsgesellschaft, Silber und Gold auf dem Tisch und Diener, die irgendwo am Rand stehen. Und dann muss der Herr oder die Hausherrin noch so einen Wink machen oder nicht einmal, weil Diener, die sind so eingefuchst, die wissen sofort, was angesagt ist und was zu machen ist. Aber wenn wir ein Diener von Jesus sind, dann geht es auch um das, zum Beispiel auch im Alltag rein. Bringe ich die Sensibilität auf, dass ich immer sagen kann, Herr Jesus, ich habe dich immer irgendwie vor Augen. Noch immer heisst, leite mich mit deinen Augen oder eben mit der Hand. Der Richi Wehrli, er hat viel so den Piepser angehabt, wenn er Pickig hatte, oder? Ich habe Jesus in all diesen Jahren immer wieder gesagt, Herr Jesus, gell, du, wenn ich nichts von dir höre, gehe ich einfach vorwärts, aber du kannst mich jederzeit anpiepsen. Und ich glaube, Diener und Diener sind von Jesus, das beinhaltet auch das, das aufmerksam sein auf sein Reden, auf sein Führen und auf sein Leiten. Also ein Diener tut, was ihm gesagt wird, erfüllt seine Pflicht und dann ist schon die Frage, braucht er jedes Mal einen Orden, wenn er etwas macht, wo seine Pflicht ist? Muss das jedes Mal gefeiert werden? Muss der Chef ihm jedes Mal danken, wenn er das macht, was er muss machen? Mein Chef lobt uns vielleicht, wenn wir einen grossen Einsatz zeigen oder in dem, was wir tun, erfolgreich sind. Aber er wird nie sagen, am Morgen um 8 Uhr, wenn du in die Firma reinkommst, hey, danke vielmals, dass du pünktlich bist, kannst arbeiten, da hast du einen Orden, oder? Und genau so ist es bei Jesus. Und er gibt eine Stelle im Lukas 17 rein, ich finde die ziemlich schwierig, aber ich lese sie gleich vor, wo Jesus das auf den Punkt bringt. Ich weiss nicht, ob ihr dort auch schon vorbeigekommen sind bei dem Text und was der mit euch gemacht hat. Aber er ist wieder einmal im Gespräch mit seinen Jüngern und sagt dann Folgendes: Hey Leute, angenommen, ihr habt einen Knecht. Der tut euren Acker pflügen und euer Vieh hüten. Wenn der vom Feld heimkommt, wird dann der Herr als erstes zu ihm sagen, komm, sitz an den Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir es zur Nacht, bind dir eine Scheibe um, eine Schürze und bediene mich. Und wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich hinterdrein beim Knecht dafür, dass er gemacht hat, was ihm aufgetragen ist. Okay, Jesus nimmt so eine Szene aus der damaligen Zeit, erzählt die Geschichte und schließt die Geschichte ab, indem er seinen Jüngern sagt, wenn ihr also alles gemacht habt, was euch aufgetragen ist, dann solltet ihr Folgendes sagen: Wir sind Diener und weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Ich glaube, für uns ist das ganz schwer zu verstehen, weil Gleichheit unter den Menschen und das Ablehnen von Autorität in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert hat. So eine Stelle, die kann uns recht fuchsen. Gell? Was? Wie soll das gehen? Ich finde, das ist eine harte Lektion, die eigentlich so überhaupt nicht in unsere Kultur hineinpasst. Lustig ist, dass der Christoph Hartmann den Vers sehr viel gebraucht hat. Er hat noch einen anderen immer gebraucht. Wer weiß noch, was der Christoph immer gebraucht hat? Durch Heer und Macht kann es nicht geschehen, sondern nur durch meinen Geist. Oder? Und das auch, er hat das auf seine Dienstfahne geschrieben, der Christoph Hartmann. Wenn ihr also alles gemacht habt, was ich euch aufgetragen habe, dann solltet ihr einfach sagen, Herr, wir sind deine Diener, weiter nichts, wir haben noch unsere Pflicht gemacht. So viel zum Thema, was macht ein Diener von Jesus? Das ist natürlich nicht abschliessend und so, aber gleich so ein paar Anregungen. Zwei Verse noch, die das Thema auch ein bisschen beleuchten. Einer ist aus dem Hebräer 12, 28. Da heißt es, auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Also dienen aus Dankbarkeit. Nicht, weil es uns jemand befiehlt, nicht durch äußere Zwänge, nicht aus Religiosität, sondern aus einem Herz, einem vollen Herz für das, was er für uns gemacht hat und aus Dankbarkeit. Und im 2. Timotheus 2,15, da sagt der Paulus dem Nachwuchsleiter Folgendes: Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Arbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht. Das heißt, vergiss, was die anderen um dich sagen. Vergiss vor deinem Leiter einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin zu sein. Konzentriere dich nicht auf das. Das Wichtigste ist, was Jesus sagt. Ein bewährter Mitarbeiter oder eine bewährte Mitarbeiterin von Jesus zu sein. Das, was er über uns sagt, das zählt am Schluss. Da können alle anderen etwas anderes sagen. Und ich glaube, das gehört zu dieser Dienerschaft. Wir wollen, dass Jesus mit uns zufrieden ist. Dass er sagt, hey, du bist ein bewährter Knecht, du bist treu. Zum Schluss einfach ein paar Fragen. Dann ist im Moment Zeit nehmen. Die eine Frage ist, brauchen wir Jesus für unsere christliche Selbstverwirklichung oder gehört unser Leben wirklich ihm? Wenn du so etwas bei dir würdest entdecken, das ist nicht wahnsinnig tragisch. Wichtig ist, wie wir nachher mit dem umgehen. Uns passieren immer wieder so Sachen, dass unser Dienst, dass wir wieder 10% uns dienen und der Rest den Menschen und noch einen kleinen Rest vielleicht Jesus. Aber die Frage, das ist etwas, was ich echt oft frage. Das ist wieder die Rollenfrage, oder? Wer dient wem? Zweitens ist, sind wir nur temporäre Diener oder Diener auf Lebzeit? Vielleicht bist du ein enormer Diener, wenn du in einer Jüngerschaftsschule bist oder an einem Einsatz, oder? Dann geht es darum, hey Jesus, was sollen wir jetzt tun? Auf welchen Platz sollen wir gehen? Und er hat das und das gesagt, oder? Und du kommst zurück und bist eben nur temporärer Diener gewesen. Du gehst in deinen Alltag zurück und das Ganze nachfragen, hey Jesus, was möchtest du jetzt und was sollen wir tun? Das ist einfach vorbei. Und die letzte Frage, darf Jesus uns in unserem beschaulichen Leben stören? Oder dürfen das nur, wenn wir in der Stille sind? Oder im Gottesdienst? Okay, jetzt sind wir da und jetzt brauchen wir deinen Segen und wir sind bereit und die Band ist bereit und die Cafeteria ist bereit. Jesus, jetzt musst du kommen, jetzt musst du reden, jetzt musst du uns segnen, jetzt sind wir nämlich da. Und nachher nicht mehr. Lass uns einen Moment über diese Fragen einfach stehen.